Um 19.12 Uhr warnt das Handy oder geht der Piepse, je nachdem, wie es bei euch noch so ist. Wer fährt denn jetzt eigentlich? Gute Frage, ne? Hier ist Hermann vom Einsatzleben-Podcast. Servus, hallo und Gude! Podcast Nummer 367 am 18. Februar im Jahre des Herrn 2026. Zwischen Blaulicht und Beziehung. Wer priorisiert hier eigentlich wen? Den Subtitel sage ich nochmal. Wer priorisiert hier eigentlich wen? Ja, genau so. Stell dir mal die Situation vor. Bevor du dir die vorstellst, die Situation, wie das so ist, wenn man in einer Beziehung lebt und in einer Hilfsorganisation ist, was das so bedeutet, bevor ich das erzähle, in meinem Umfeld, in meinem sehr persönlichen Umfeld, gibt es ein paar, da sind beide in der Feuerwehr, also in der Blaulichtfamilie zu Hause. Und die kenne ich nun sehr gut. Ich darf nicht sagen, wer, sonst kriege ich Ärger. Aber es ist tatsächlich so, wer fährt eigentlich und wer nicht. Wenn du da einen Gefahrstoffzugführer hast, aber auch eine aktive Feuerwehrfrau, beides wird gebraucht tagsüber und natürlich auch abends, je nachdem, dann stellt sich wie immer die Frage, wer fährt denn nun eigentlich zum Einsatz? Stell dir also die Situation vor, 19.12, das Handy warnt oder der Melder geht, je nachdem, wie es bei euch ist oder noch ist. Und dein Kind will aber noch eine Geschichte hören. Und jetzt schaut der Partner oder die Partnerin dich an. Fährst du oder willst du bleiben? Das ist schon so eine Formulierung, wo man genau weiß, eigentlich will die der andere fahren und ich soll bleiben. Das assoziiert die Betonung, denn Sprache ist unglaublich komplex und man kann nicht kommunizieren. Durch Gesten, durch Stimmfarbe, durch Stimmmelodie, durch Bewegung, durch Haltung, durch zum Teil auch ein bisschen Aggro in der Stimme oder eben ganz liebes, beziehungsdramatisches. Du, Schatz, hier, pass auf, das geht Richtung Gefahrstoff. Dann ist das schon besser, dass ich fahre. Ja, klingt erstmal logisch. Nur, jetzt schaut der Partner dich an. Und du merkst, wie er leicht den Kopf zur Seite neigt. Ich bin ganz sicher, sehr viele von euch wissen jetzt genau, was ich meine. Und dann fährst du oder bleibst du. Eigentlich ist das überhaupt kein logistisches Problem, sondern es ist ein Beziehungsproblem. Aber das wisst ihr, glaube ich, ganz genau. Und da gibt es ja auch wieder zwei Beispiele. Wenn nur einer in der Hilfsorganisation ist, in der Blaulichtfamilie oder zwei. Ich habe mir heute über beides Gedanken gemacht, denn beides habe ich in meinem näheren Umfeld schon erlebt oder auch bei mir selbst. Kommen diese ganzen Déjà-vus. Was ich aber auch erlebt habe, ist, egal wo ich hinkomme, wenn zwei aus der gleichen Familie oder aus einer Beziehung oder die allerbesten Kumpels, die Freundinnen, Freund, wer auch immer, die zusammenleben. Also ein Paar, ja, es ist wurscht, ob männlich, männlich, weiblich, weiblich oder gemixt, ist vollkommen wurscht. Aber wenn die gemeinsam da sind, dann hat das auch eine Wirkung. Die diskutieren anders miteinander, als wenn nur einer dabei ist. Wenn nur eine Person aktiv ist, dann entsteht so, ja, wie will ich das nennen, so eine stille Asymmetrie. Der aktive Part, der hat die Kameradschaft, der hat die Anerkennung, des Adrenalin im Einsatz, der kennt das, wenn ein Einsatz komplex war, der kennt das aber auch, wenn ein Einsatz erfolgreich war, oder die halt, ja. Und das ist eine ganz andere Geschichte als der andere Part. Denn der oder die hat die Organisation, die Kinderlogistik, vielleicht noch den Job, vielleicht auch halbtags, die Flexibilität, die es dazu braucht. Und das wisst ihr ganz genau, wieso es funktioniert. Man hat es förmlich vor dem geistigen Auge, wie das dort abgeht. Und dann kommt irgendwann der erste Satz. Du bist ja schon oft unterwegs. Ich will nicht sagen immer, weil das stimmt nicht. So ab und zu kümmerst du dich auch mal um die Kinder. Aber du bist oft unterwegs. Was jetzt hinter diesem Satz steckt, hat eigentlich mit, nee, nicht das eigentlich Streiche, es hat mit Eifersucht überhaupt nichts zu tun. Es ist, ja, es ist ein Gefühl, eine Emotion. Ich bin nicht Priorität in dieser Beziehung. Die Kinder sind es nicht. Das heißt, alles bleibt bei mir. Ich habe mich zu kümmern. Der fährt Einsätze. Ja, die sind manchmal auch nicht schön. Aber Familie heißt doch, dass alle sich um das Thema Familie auch kümmern. Jetzt kommt natürlich auch noch ein emotionales Nachhallen nach Einsätzen oder aber auch nach Sitzungen. Und bei mir war das immer so, dass gerade nach Sitzungen die Stimmung in mir, der innerliche Brass, den ich hatte, die Aggression auf verschiedene Sitzungsverläufe. Später, als ich der Leiter der Feuerwehr wurde, in meiner Feuerwehr wurde es sogar noch schlimmer, weil ich ja oft zwischen den Stühlen von mehreren Stadtteilen saß, weil ich ja oft Meinungen Einzelner gelten lassen musste, obwohl ich überhaupt nicht diese Ansicht war. Mehrheitsbeschlüsse sind ja Mehrheitsbeschlüsse. Und da ich in der Verwaltung war, wenn dann was kam in der Verwaltung, soll das und das laufen und das muss passieren. Und ich merkte, das kann so gar nicht funktionieren. Ich habe opponiert. Und dann gab es diese wilde Streiterei und die Scheißverwaltung, entschuldigt den Ausdruck, muss doch endlich mal flexibler werden. Und mit dieser Emotion gehst du nach Hause. Es ist ja ähnlich, wenn du einen schrecklichen Einsatz hast mit Trauer von Angehörigen und oder, dann ist man irgendwie körperlich zu Hause, aber gedanklich bist du noch im Feuerwehrhaus, im Gerätehaus, bist gereizt, ziehst dich sofort zurück und willst Funkstille. Die eigentliche Frage lautet dann, für die den Angehörigen, ist die Feuerwehr für ihn, sie eine Ergänzung oder ist es fast eine Flucht? Weil dieser Gedanke kommt ja bei unseren Angehörigen auch hoch. Sie überlegen, Momente mal, ja, der ist so oft weg, will der eigentlich überhaupt hier sein? Auch wenn er es immer und immer wieder betont, will der sich um die Kids kümmern? Oder ist das auch nur vorgeschoben? Will der den Sonntagsausflug sabotieren? Oder ist es tatsächlich so, dass ihm ein Einsatz, wenn das eine Ölspur am Samstagnachmittag ist, wo wir doch eigentlich mit den Kids in den Zoo wollten, so wichtig ist? Nehmen wir mal an, beide sind im Blaulicht. Jetzt wird's ganz komplex. Beide haben natürlich Verständnis für die Arbeit in dieser Hilfsorganisation. Beide wissen genau, wie es funktioniert. Da braucht's keine Erklärung. Da ist auch nicht nötig, dass man nach Sitzungen sagt, du, ich habe mich wieder über den XY geärgert. Das war wieder, da war wieder alles dran. Ja, das ist bekannt und beide fühlen sich auch gebraucht. Und jetzt wird's aber hippelig. Wer fährt, wer bleibt? Wer war letzte Woche öfter? Ich habe diese Diskussion so oft mitbekommen. Ja, du warst doch Donnerstag und Sonntag. Aber ich muss doch, ja. Und dann, wer hat morgen einen wichtigen Termin im Hauptjob? Da werden die Argumente natürlich auch sauber. Du bleibst bei den Kindern, machst Homeoffice, denn wir können das beide. Aber ich gehe, weil ich habe ja das Meeting. Ja, glaubst du denn, wir pennen hier auf meinem Job? Ich glaube, es geht los und schon wird's unsachlich und nicht mehr fachlich. Und dann kommt der Satz, du pass auf, ich bin Gruppenführerin und davon haben wir sowieso zu wenig. Wir haben zu wenig Führungskräfte, das weißt du doch ganz genau. Ja, und ich bin Atemschutzgeräteträger. Glaubst du, davon haben wir nicht zu wenig? Beide haben recht. Beide haben recht. Die Beziehung aber funktioniert ja anders. Nicht nach Mangelstatistik, wir haben zu wenig Führungskräfte oder wir haben zu wenig PA-Träger. Vielleicht ist ja einer beides, Gruppenführer und PA-Träger. Aber es geht darum, wer im Einsatz aus Sicht des anderen unabdingbar ist. Und das ist eine Dynamik, die ist so vom Grundsatz her falsch. Weil Führung erzeugt irgendwie einen Status. Status erzeugt, sind wir ganz ehrlich, auch sowas wie ein gesteigerter Selbstwert. Ich meine nicht ungesund, aber gesteigert ist der schon. Und kann man das alles sauber in so einer Diskussion ablegen? kann man sauber ablegen, ich bin Gruppenführerin und ich bin Atemschutzgeräteträger. Du hast keinen PA-Lehrgang, aber ich, besser gesagt, du bist nicht mehr tauglich, seitdem die Kinder da sind, aus guten Gründen, aber du bist es nicht. Was? Hättest du doch die Kinder bekommen? Ja, diese Diskussionen sind völlig normal. Wie können wir sowas aus der Kritik, aus dem Einsatz ins Private gescheit umsetzen? Oder was machen wir, wenn der Partner sich dauerhaft weniger bedeutend fühlt, wenn beide in der Hilfsorganisation sind? Es entsteht oft nicht mal so sehr ein offener Streit, sondern so eine Form von subtiler Distanz. Der eine, die andere spricht nicht mehr drüber, ärgert sich aber und innerlich immer und immer und immer wieder dieser Druck, ich werde doch auch gebraucht oder er hat nur seine Feuerwehr im Kopf oder sie. Das alles kennt ihr ganz gewiss, wenn ihr nicht selbst betroffen seid, kennt ihr es aus eurem Umfeld, da bin ich relativ sicher. Zwei Jobs, zwei Kinder, null Puffer. Beide arbeiten, beide sind vollkommen erschöpft von der Kindererziehung. Die Familie, die ich meine, hat Zwillinge. Da geht's dann nochmal besonders zur Sache, ja. Beide wollen aber auch aus dieser Erschöpfung raus, das Adrenalin, das Cortisol spüren, die, wenn das beim Einsatz so ist, beide wollen diese Sinnhaftigkeit und diesen Stolz auf diesen Einsatz, diese wunderbare Kameradschaft, die wir immer und immer wieder in der Blaulichtfamilie erleben, wollen sie haben. Und auch da überlege ich, wie es bei mir war, die Feuerwehr war logisch eine dritte Arbeitsstelle für mich. Bevor ich überhaupt hauptberuflich gegangen bin, und dann bin ich ja nie als Stadtbrandinspektor hauptberuflich gegangen, sondern als Verwaltungskraft. Das heißt, ich habe die Feuerwehr verwaltet und war definitiv nicht hauptberuflich Feuerwehrmann oder Feuerwehrchef. Das wurde aber von meiner Partnerin immer wieder assoziiert. Sagte, du bist doch den ganzen Tag da, du kannst doch die Dinge machen, kannst du nicht die Sitzung tags überlegen und vieles mehr. Das kam gebetsmühlenartig und ich habe mich, ja, nicht grob, aber vehement dagegen gewehrt, du verstehst das nicht und das Problem ist eigentlich, ja, überhaupt nicht der Einsatz an sich gewesen, weil sie hat ja natürlich ein Verständnis gehabt, dass Hilfe für Menschen in Not ja wahrlich wichtig ist. Aber das Problem war das fehlende System. Ich muss noch dahin, ich muss noch das machen. Und das betrifft überhaupt nicht nur die Leiter der Feuerwehren. In vielen Feuerwehren, in vielen Hilfsorganisationen haben Menschen noch Zusatzaufgaben. Ich mache noch das, ich bin der Schriftführer, ich mache Social Media, ich bin in der Drohnengruppe, ich mache bei den Hunden mit, ich muss zur Drehleiterausbildung. Wir haben mit dem MLF heute Abend eine spezielle Übung, wo Wasser über lange Wege schränkt. Ich muss da, la la la, brauche ich euch auch alles nicht zu erzählen. Das ist ganz normal. Was fehlt, was können wir eigentlich tun? Ja, ich habe in vielen Gesprächen und oft darüber nachgedacht, wo fehlt's? Und seitdem ich Workshops gebe oder auch nach Keynotes abends oder nach Vorträgen ganz oft mit Leuten rede, man steht noch eine Stunde zusammen und schwätzt über die Hilfsorganisationen und über den Alltag und da bekommst du mit, es mangelt an guter und an strukturierter Kommunikation, ganz eindeutig. Die meisten Paare diskutieren Termine. Ja, da ist das und heute war das und Einsatz war gestern, aber sie diskutieren weniger über Bedürfnisse. Warum willst denn du fahren? Weil du gebraucht wirst, weil du die Anerkennung da bekommst, weil du aus dem Alltag rauskommst? Solche Fragen werden selten gestellt und noch viel seltener ganz ehrlich beantwortet, weil ja es rumgedreht genauso ist. Und wenn jemand so fragt, warum willst du fahren, weil, dann kommt ja natürlich gebetsmühlenartig bei 1-1, also wenn nur einer in der Hilfsorganisation ist, die Antwort, wir sind zu wenig, das hat mit mir jetzt persönlich überhaupt nichts zu tun. Ja, selbstverständlich hat's mit uns was zu tun. Ich habe da auch mal überlegt, wie war es denn historisch? Wir hatten keine Frauen in der Feuerwehr. Als ich angefangen habe, Feuerwehr zu machen, als ich in die Jugendfeuerwehr kam, war das selbstverständlich, dass das, ich habe das schon ein paar Mal erzählt, keine Frau in der Feuerwehr war. Selbstverständlich waren es nur Männer, in Anführungsstrichen. Die Frau hat das zu Hause organisiert, der Mann ging traditionell zur Sitzung oder zum Einsatz oder auch zum Frühschoppen. Das war damals so. Und jetzt weiß ich, dass einige denken werden, die gute alte Zeit. Ich bin ganz froh, dass es rum ist, weil Gleichberechtigung hört in der Hilfsorganisation nicht auf. Und wir haben ja, Gott sei Dank, Frauen in unseren Hilfsorganisationen, bei der Feuerwehr noch zu wenig, aber wir sind ja dran, auch das zu ändern. Historisch betrachtet, im 19. Jahrhundert sind die ersten freiwilligen Feuerwehren entstanden. Es waren ja bürgerliche Ehrenorganisationen, Kameradschaft und Opferbereitschaft galten als Tugenden. Da war auch noch eine Generation dabei, die zum Teil den Zweiten Weltkrieg bitter erlebt hatten und manche sogar die ganz Alten bei uns, den Ersten. Und die haben dann erzählt aus dieser Zeit, dass das Einzige, was sie aufrechterhalten hat, eben diese Kameradschaft war. Dieser Zusammenhalt zwischen den Soldatinnen und Soldatinnen gab es da auch nicht, zwischen den Soldaten. Also, Frau hat zu Hause organisiert, Mann ging zum Einsatz. Genau, ja, bis in die späten 50er, glaube ich, oder sogar 60er Jahre noch so, dass die Frau ihren Mann fragen musste, ob sie arbeiten darf. Das können sich heutige Generationen nicht mehr vorstellen, aber es war so. Und als dann die Berufstätigkeit beider Partner auch nach dem Krieg wuchs, also dass die Frau mitverdienen musste, weil einfach wenig verdient wurde. Und dann waren die ersten Frauen in der Feuerwehr und dann stiegen halt auch die Anforderungen an beide. Das Modell hat sich verschoben. Da treffen heute zwei voll belastete Lebenswelten aufeinander. Heißt nicht, dass damals die Frauen nicht voll belastet waren mit der Kindererziehung, mit allem drum und dran, denn da haben sich die Kerle oft vollkommen rausgehalten. Aber es war ein anderes Rollenmodell und es war akzeptiert. Ganz oft mit Murren, da bin ich auch ziemlich sicher. Aber es war akzeptiert. Wenn diese strukturierte Kommunikation fehlt, dieses ehrliche Miteinander, dann haben wir auch ganz oft Themen in der Beziehung. Und es ist auch wurscht, so wie ich es feststelle, ob eine oder einer in der Hilfsorganisation ist oder beide. Dieser Konflikt ist vorprogrammiert. Wenn ein Konflikt vorhersehbar ist, dann kann man ihn auch in den Griff bekommen, indem man genau das bespricht, wenn man in eine Beziehung geht oder aber auch wenn man bereits drin ist. Ist wurscht. Im Übrigen ist diese Problematik natürlich auch vorhanden, wenn jemand einen stressigen Beruf hat und wer hat den nicht. Frau, altes Rollenbild, ist zu Hause bei den Kindern. Mann hat Abendsitzung, nächsten Tag nochmal eine Besprechung, freitags abends noch was und Samstag früh ruft nochmal der Chef an. Also auch in diese Richtung geht's. Nur diese Doppelbelastung, die Hilfsorganisation plus Job macht, die ist es, die dann auch in Beziehungen sehr, sehr anstrengend ist. Übrigens gilt das genauso für Beruf- und Werkfeuerwehrleute, denn in der Regel sind die auch freiwillig noch nebenher. Also da ist das überhaupt nicht anders. Im Gegenteil, die haben dann meistens noch Schichtdienst, was die ganze Sache noch verstärkt. Also, konkrete Punkte oder Ansatzpunkte, wie können wir es machen? Die Fragen ehrlich beantworten. Pass auf, ich habe die Funktion und du hast die Funktion, macht das einen Unterschied? Lass uns da offen und ehrlich drüber reden. Ich bin Leiter des Gefahrstoffzuges, selbstverständlich, wenn eine größere Gefahrstofflage ist, dass ich fahren muss. Da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen von beiden, aber beide sollten dem in einer Klarheit, an der nichts auszusetzen ist, zustimmen. Es ist ganz einfach. Also, pass auf, Gefahrstoffeinsätze ganz klar ich. Ja, wenn es natürlich nicht geht, weil die Frau auf der Arbeit ist und du bist bei den Kids oder rumgedreht, dann geht es eben nicht. Aber dafür gibt es auch Vertreter. Trotzdem eine klare Regelung. Pass auf, bei größeren Lagen, wenn ich der Zugführer bin in meiner Feuerwehr und es gibt nur zwei, fahre ich. Die Gruppenführerin, wenn Lagen sind, wo mehrere Gruppen zum Einsatz kommen, das sehen wir auf dem Handy, das hören wir auf dem Piepse, dann fährst du, gar keine Frage. Das dauert zwar dann 30 Sekunden länger, weil wir uns kurz anschauen müssen und sagen müssen, okay, es ist eine Lage, wo mit Sicherheit mehrere Züge, mehrere Gruppen in Einsatz kommen, du fährst. Das hat auch nichts mit verletztem Stolz oder mangelndem Selbstwert oder nicht vorhandenem Selbstbewusstsein zu tun. Das sind klare Regeln. Die Einsatzquote kann man auch vereinbaren, wenn beide Trupp Frau oder Trupp Mann sind oder Trupp Führerin oder Trupp Führer, ist wurscht. Kann man auch sagen, pass auf, wir sind ja beide in der Feuerwehr Müllerdorf, wir haben beide die gleiche Funktion, wir sind beide PA-Träger und Maschinist, lass uns eine Quote festlegen. Die Woche fährst du, die Woche fahre ich. Wo ist das Problem? Da müssen beide Egos halt ein Stück zurückgeschraubt werden und das ist das eigentliche Problem. Wenn man da aber offen und ehrlich drüber kommuniziert, ihr wisst schon, Abramczyk, man kann nicht kommunizieren, bitte eine Form von Offenheit reinlegen, die auch passt. Und wenn man Ego, eigene Bedürfnisse in den Vordergrund stellt, dann kann das nur eins bedeuten. Und es kann doch in niemandem Sinne sein, dass es zu Reibungen kommt und es geht so weit, dass die Beziehung auseinanderbricht. Das habe ich alles oft genug erlebt. Ich habe aber auch oft genug erlebt, wenn Männer und Frauen gleichzeitig in Workshops bei Vorträgen waren und dann hinterher noch mit mir geredet haben, dass es immer wieder so war, dass die Kommunikation zwischen den beiden merkwürdig war. Es wurde offen über die Fehlerchen der des anderen gesprochen. Naja, ist ja klar. Ich brauche dich ja auch gar nicht mit den Kids allein zu lassen. Es funktioniert sowieso nicht. Ständig komme ich dann aus dem Einsatz und du sagst, ah, der X hat wieder der Y und ich hab's nicht mehr ab. Du kannst doch gar nicht mit denen umgehen. Und diese Offenheit, um sich bei den anderen über die eigene Beziehung zu beschweren, das ist somit ein relativ großer Vertrauensbruch, weil das rächt sich. Das rächt sich spätestens zu Hause. Ich rede nicht von der Form von Humor, die immer top ist, ja. Die immer top ist. Mein Mann ist mal mit zwei Paar Schuhen losgerast. Ich habe mich bald fortgeschmissen und er hat es nicht mal auf der Wache gemerkt, sondern erst, als er aus dem Einsatz zurückkam. Das ist witzig. Das ist toll. Da lachen alle mal drüber, auch der Betroffene. Wenn ich aber sage, ich bin sowieso schneller wie du. Ja, ich bin noch viel schneller im Auto, das haben wir doch ein paar Mal ausprobiert, also fahre ich, dann ist das verletzend. Also, wir können Einsatzquoten vereinbaren. Wir können vorab definierte Prioritätsregeln ausgeben, so nach dem Motto Gefahrstofflage, Gruppenführerlage, ist nicht immer leicht, ich weiß, aber zumindest mal Prioritäten vom Grundsatz her regeln. Und dann, wenn es dann mal nicht funktioniert hat, dann miteinander sprechen. Du, eigentlich war ich doch dran. Ja? Letzte Woche warst du, diese Woche ich. Und wenn dann kommt, oh Gott, habe ich nicht dran gedacht. Dann ist das auch wieder eine Vertrauensbasis, die man zurückerobern kann, indem man das ehrlich kommuniziert. Sorry, mein Fehler, ich habe nicht dran gedacht. Wenn das natürlich 8 Wochen hintereinander passiert, dann wird es auffällig. Und dann ist es aber auch nicht mehr ehrlich. Eins ist uns doch sonnenklar. Beziehungen funktionieren nur nach der Verliebtheitsphase, wo alles Blümchen ist, ja, und alles, oh, Schatzi, alles ist super, bis man merkt, ey, der lässt seine Socken liegen oder sie hat das und das immer da liegen, wo ich drüber stolpere, ja. Spätestens dann fängt die gemeinsame Phase an, wo klar wird, dass wir es mit Menschen miteinander zu tun haben. Aber ab diesem Zeitpunkt beginnt auch die sogenannte Vertrauensphase. Die fängt noch ein bisschen später an. Es ist so psychologisch bedingt. Aber das ist tatsächlich so. Dann kommt das tiefe Verstehen, das tiefe Vertrauen. Und wenn das ständig verletzt wird, dann geht es in eine Richtung, die nicht schön ist. Und ich habe so oft mitbekommen, dass Trennung aufgrund von Blaulicht keine Seltenheit eben ist. Das können wir doch verhindern, oder? Wir können das Gleiche im Bereich der Sitzungsrituale machen. Ich kenne Familie, da ist er Feuerwehrchef und sie ist Vereinschefin. Natürlich beißt sich das ab und zu. Das beißt sich. Stellt euch mal vor, an einer Hauptversammlung, wo anschließend der Verein auch noch tagt, müssen die sich absprechen. Die Hauptversammlung ist gerade rum, er gibt seine Leitung ab, wir haben eine Viertelstunde Pause bis zur Vereinssitzung, rast nach Hause, sie rast los zur Vereinssitzung. Und beide sagen, als sie sich treffen, ja, sein Scheiß, ich hätte auch an der Sitzung teilnehmen müssen. Und schon sind wir wieder in einem Bereich, wo es richtig scheppert. Da müssen wir ehrlich miteinander umgehen. Transparente Planungen bei Sitzungen. Nach Einsätzen bewusste Rituale, Ich habe im letzten Podcast gesagt, dass das nicht ganz leicht ist, wenn man aus dem Einsatz kommt, dass dann auch alles nachsurrt und dass ich ganz oft im Auto sitzen geblieben bin, nur eine halbe Minute, Minute und habe das nochmal kurz Revue passieren lassen, bevor ich ins Haus oder in die Wohnung bin. Und das kommt jetzt bei beiden Paaren dazu. Wenn beide Blaulicht organisiert sind, dann ist natürlich die Frage, was war? Was war? Erzähl, erzähl. Und das weiß man. Das weiß man voneinander. Und wenn man das einmal offen definiert und sagt, du weißt doch, wie es nach dem Einsatz ist, gib mir eine Minute. Und dann schwätzen wir über den Einsatz. Gar keine Frage. Und dann ist natürlich auch ein Argument, wenn beide in einer Hilfsorganisation sind, du, es haben echt wieder Leute gefehlt. Oder ja, du wär gut gewesen, wenn du dabei gewesen wärst. Das sind, wenn es nicht sarkastisch gemeint ist oder zynisch, dann ist es zumindest eine unglückliche Beziehung, liebe Leute. Ich hoffe, ihr kommt klar in eurer Beziehung mit der Blaulichtorganisation, mit der Blaulichtfamilie. Wenn wir darüber reden, sprechen wir nicht über Organisationen, wir sprechen über Bedeutung, also über Beziehung, über Vertrauen, über das, was eine Beziehung wirklich auszeichnet. Denkt daran, wenn es mal Zoff im familiären Bereich gibt. Ich wünsche euch eine coole Woche. Fasching ist ja gerade rum. Ich hoffe, es geht euch an Aschermittwoch gut. Macht's gut. Servus. Hallo. Und Gude.